Nochmal herzlich willkommen. Thema heute organisationaler Wandel. Das ist ganz stark damit verbunden, was wir letztes Mal besprochen hatten. Organisationsstrukturen, erinnern Sie sich, hatten wir ausführlich darüber gesprochen, wie man organisieren kann in Firmen, aber auch in öffentlichen Organisationen. Das heißt Differenzierung nach verschiedenen Objekten, Bereichen, vielleicht auch Prozessen und dann später wieder die Integration. Das heißt, wie führe ich meine differenzierte Organisation wieder zusammen? Die Frage ist jetzt, wenn es im Umfeld der Organisation irgendwelche Veränderungen gibt, wie passt sich die Organisation da an? Ist sie da möglichst flexibel? Passt sie sich an Veränderungen an? Ist sie eher stabil oder eher träge? Was ist besser, was ist schlechter? Wie funktioniert das? Da wollen wir heute drüber sprechen. Gut, würde ich sagen, fangen wir an wie immer mit der Wiederholungsfragen vom letzten Mal zu der Organisationsstruktur. Erste Frage hier. Ein-Punkte-Frage, Mehrfachnennung, da geht es um das Thema Effektivität und Effizienz. Durch welche der folgenden Aussagen wird organisatorische Effektivität definiert? Ist das erstens eine Maßgröße für die Erreichung der langfristigen Ziele einer Organisation? Zweitens, es beschreibt, wie vollständig und genau bestimmte Ziele erreicht werden. Drittens, es ist eine Maßgröße für die Wirtschaftlichkeit, Output-Input-Relation von organisationalen Entscheidungen und Strukturen. Viertens, es beschreibt, inwiefern Prozesse in Organisationen wirtschaftlich sinnvoll ablaufen. Da mal kurz drauf gehen, wie immer, auf den QR-Code und gucken, was Sie da meinen. Was ist mit organisationaler Effektivität hier beschrieben? Wie sieht das aus? Rechtschefeverteilung, das geht ein bisschen runter. Also, fast 70% haben gesagt, es ist eine Maßgröße für die Erreichung der langfristigen Ziele einer Organisation. Das wäre korrekt. Effektiv ist eine Organisation, wenn sie ihre Ziele erreicht, wenn sie das erreicht, was sie erreichen will. Kann sein, Gewinne zu machen. Privatwirtschaftliche Organisation kann sein, die Dienstleistung zur Verfügung stellen, wenn wir vielleicht an die öffentliche Verwaltung denken. Zweites, von ein bisschen mehr als 60% von Ihnen angekreuzt, es beschreibt, wie vollständig und genau bestimmte Ziele erreicht werden. Auch das ist korrekt. Also effektiv ist man nur, wenn man was vollständig und richtig erreicht, dann ist man besonders effektiv. Jetzt gucken wir mal drittes und viertes, da wird es ein bisschen weniger, aber das haben hier schon noch einige angekreuzt, 40% so circa. Es ist die Maßgröße der Wirtschaftlichkeit, Output-Input-Relation von organisationalen Entscheidungen und Strukturen. Das wäre falsch, das ist die Effizienz und nicht die Effektivität. Und auch viertens ist auch nicht richtig, es beschreibt, inwiefern Prozesse in Organisationen wirtschaftlich sinnvoll ablaufen. Auch das beschreibt die Effizienz und nicht die Effektivität. Gut, gucken wir mal zur zweiten Frage. Welche der folgenden Aussagen sind unterstrichen nicht korrekt? Also welche der Aussagen sind nicht korrekt? Ist das die erste Aussage? Bei komplexen und unterschiedlichen Aufgaben ist eine geringe Leistungsspanne sinnvoll? Ist das nicht korrekt? Zweitens, Gliederungstiefe und Kontrollspanne innerhalb einer Organisation haben einen linearen Zusammenhang. Das heißt, steigt die Kontrollspanne, so steigt auch die Gliederungstiefe. Drittens, in einer tiefen Hierarchie muss man immer den Dienstweg befolgen. Viertens, die Differenzierung in der organisationalen Strukturgestaltung entscheidet lediglich, ob die Organisation nach Verrichtung oder Objekten orientiert ausgerichtet werden soll. Was ist nicht korrekt? Also Verteilung genau umgekehrt wie eben, aber nicht ganz so eindeutig. 30% haben gesagt, ein bisschen mehr zwischen 30 und 40. Die erste wäre nicht korrekt, die heißt, bei komplexen und unterschiedlichen Aufgaben ist eine geringe Leistungsspanne sinnvoll. Das ist aber korrekt. Bei komplexen Aufgaben wollen wir möglichst wenig Leute unter uns haben, wenn ich das als Führungskraft irgendwie koordinieren will, da will ich eher ein kleines Team. Wenn ich irgendwie einfache Routineaufgaben habe, dann könnte ich eine breite Leistungsspanne haben. Also das wäre nicht anzukreuzen gewesen. Wie ist das mit dem zweiten? Gliederungstiefe und Kontrollspanne innerhalb einer Organisation haben einen linearen Zusammenhang. Das heißt, steigt die Kontrollspanne, so steigt auch die Gliederungstiefe. Das ist falsch, weil wenn wir eine engere Kontrollspanne haben, dann steigt die Gliederungstiefe. Dann haben wir mehr Zwischenebenen. Wenn wir eine weite Kontrollspanne haben, hatten wir letztes Mal auch eine Grafik drin, dann haben wir entsprechend weniger Gliederungsebenen. Das heißt, die Organisation wird generell flacher. Das heißt, das wäre nicht korrekt gewesen, das wäre anzukreuzen gewesen. Mit dem dritten, wie ist es damit? In einer tiefen Hierarchie muss man immer den Dienstweg befolgen. Das kann man machen, sollte man machen, das passiert aber nicht immer. Es bilden sich auch häufig informelle Dienstwege heraus. Und das ist nicht zwangsläufig vorgeschrieben, das heißt, das ist auch nicht korrekt. Und viertens, dann Differenzierung, das haben die meisten von Ihnen als nicht korrekt auch angekreuzt. Die Differenzierung in der organisatorischen Strukturgestaltung entscheidet lediglich, ob die Organisation nach Verrichtungen oder Objekten orientiert ausgerichtet sein soll. Da gibt es natürlich noch weitere, das hatten wir letztes Mal kennengelernt, zum Beispiel Funktionen oder auch die Prozesse. Denken Sie an die prozessorientierte Gestaltung von Organisationen. Also auch das wäre nicht korrekt und damit anzukreuzen gewesen. Das heißt, 2, 3 und 4, was einige auch gemacht haben, aber noch lange nicht alle, wäre hier nötig gewesen, um die volle Punktzahl zu erreichen. Gut, soweit zu der Strukturgestaltung. Dann gucken wir heute, wie gesagt, einen Schritt weiter und beschäftigen uns mit dem Thema Wandel. Also hatten wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, am Ende dieses organische, mechanistische Organisationsgestaltung, was ist besser, was ist schlechter, hatte ich Ihnen schon ein bisschen gesagt, dass der Credo heutzutage so ist, dass viele Organisationen sich weniger starr und mechanistisch gestalten wollen und eher dahin gehen wollen, dass sie flexibel sind, dass sie organisch sind. Denken Sie an das Beispiel von Steve Jobs, der am Ende gesagt hatte, Apple, wir sind eigentlich wie ein Startup organisiert, obwohl wir mehrere 10.000 Mitarbeiter haben. Heute wollen wir mal gucken, wie funktioniert das denn eigentlich so? Wenn Wandel im Umfeld stattfindet, was ist organisationaler Wandel, was bedeutet das? Was gibt es für Arten von Wandel, wie reagieren Organisationen darauf? Und schließlich, und das ist dann wieder die entscheidende Praxisimplikation, wie können Organisationen Wandel, Veränderung so gestalten, dass das möglichst funktioniert und dass wir wenig Widerstand gegen Veränderungen in Organisationen haben? Literatur dazu ist 18. Kapitel in unserem Lehrbuch und wir unten hier unten auch ein paar Vertiefungsartikel für die, die das noch weiter interessiert. Also hier unsere Gliederung, wir gucken uns an erstmal die Bedeutung, zeigen die Praxisrelevanz ein bisschen aus, gucken uns die verschiedenen Ebenen an und gucken uns dann auch an, wie kann das proaktiv auch vom Management her, von der Steuerung her gestaltet werden. Also Wandel, warum sich damit zu beschäftigen? Das ist ziemlich relevant, das ist fast das Relevanteste für viele Organisationen, richtig Wandel voranzutreiben zu den richtigen Zeitpunkten, weil wer sich nicht wandelt, insbesondere in der privatwirtschaftlichen Bereich, der wird irgendwann nicht überleben und wird es nicht schaffen, sich zu bewähren. Das ist jetzt nicht was Inhärentes nur für Organisationen, das gibt es auch generell in der Natur. Kennen Sie hoffentlich alle aus der Schule, Charles Darwin, der das für die gesamte Evolution so beschrieben hat wie: Es ist weder die stärkste Spezies, die überlebt, noch die intelligenteste, sondern diejenige, die sich am besten an den Wandel anpassen kann. Also wir wissen das aus der biologischen Evolutionsgeschichte, Jahrmillionen, dass diejenige Spezies überlebt hat und wir auch als Mensch so weit gekommen sind, weil wir uns insbesondere so gut an Umweltveränderungen angepasst haben. Also gilt das fürs Tierreich und das gilt zumindest in bestimmter Weise auch für das Organisationsreich, mit dem wir uns hier beschäftigen. Warum ist es so, dass sich Organisationen wandeln müssen? Weil sich meistens in deren Umfeld, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, bei den Kunden, wenn wir von privatwirtschaftlichen Organisationen sprechen, relativ viel tut. Also, es kann sein, und es ist auch so, dass in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten zum Beispiel sowas stattfindet wie Globalisierung. Das heißt, es gibt einen verstärkten Wettbewerb, Märkte werden mehr geöffnet, was früher geschlossene Märkte zum Beispiel in Deutschland oder Europa waren, ist heutzutage ein weltweiter Markt, da gibt es natürlich viel, viel mehr Wettbewerber, plötzlich viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, auch Produkte zu sehr viel günstigeren Preisen anzubieten. Es gibt einen Wechsel von Käufer- zu Verkäufermärkten, es gibt mehr Transparenz, insbesondere für uns auch Kunden, hatten wir letztes Mal drüber schon mal gesprochen, Stichwort Digitalisierung. Wir haben heutzutage als Kunden, für uns als Kunde super, super Sache, viel mehr Informationen. Was sind gute, was sind schlechte Produkte, können Preise super einfach vergleichen, was für Sie heute der Standard ist. Sie suchen irgendwas, gehen ins Internet, geben das ein, kriegen sofort einen Preisvergleich, sogar weltweit, europaweit, relativ einfach, können das über zentrale Plattformen kaufen. Das gab es vor 20 Jahren noch überhaupt nicht. Da hatte man als Kunde noch überhaupt keine Transparenz. Die Anbieter, meistens die Firmen, hatten eine viel größere Marktmacht, konnten dadurch auch viel höhere Preise durchsetzen, hatten meistens viel höhere Margen, konnten in geschlossenen Märkten viel einfacher agieren. Kundenbedürfnisse verändern sich deshalb massiv. Die Kunden werden sehr, sehr viel anspruchsvoller. Wenn man die Kundenbedürfnisse nicht genau bedient, ist man relativ schnell erledigt, weil es da neue Wettbewerber gibt, die das ziemlich gut können. Es gibt das nicht nur für privatwirtschaftliche Organisationen, es gibt das auch für öffentliche Organisationen. Stichwort Digitalisierung, das ist ein Trend, wo sich insbesondere auch die öffentliche Verwaltung stärker, viel stärker hin öffnen muss. Also dieses Althergebrachte, dass man hier nur zum Bürgeramt geht, dass alle Prozesse, alle Produkte der öffentlichen Verwaltung, auch von Ministerien, nur offline angeboten werden. Da ist auch ein ganz anderer Anspruch heutzutage da. Das heißt, auch öffentliche Institutionen müssen sich da wandeln. Da ist auch ein gewisser Marktdruck heutzutage da, hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Lange war es so, öffentliche Organisationen waren eigentlich nur darauf ausgerichtet, Sicherheit, Stabilität und effektiv zu sein. Das heißt, eine bestimmte Dienstleistung zu erbringen, das hat vollkommen ausgereicht. Ob das irgendein Ministerium auch in einer effizienten Form gemacht hat, das heißt, ob die Input-Output-Relation gestimmt hat, ob da möglichst sparsam mit Steuergeldern umgegangen wurde, das hat früher, 20, 30 Jahren, keinen so richtig interessiert. Heutzutage ist es so, auch diese öffentlichen Organisationen haben viel größeren Legitimitätsdruck und es gibt auch eine gewisse Erwartung von uns als Kunden, als Bürgern, dass da eine gewisse Effizienz und Kundenfreundlichkeit insbesondere auch vorhanden gibt. Das heißt, wir haben ziemlich viele Veränderungen, das ist jetzt hier nur eine kleine Auswahl, die so im Umfeld von vielen Organisationen stattfinden. Und Organisationen können letztendlich nur überleben, wenn sie sich an diese veränderten Umweltbedingungen in einer gewissen Form anpassen oder vielleicht sogar proaktiv antizipieren, was in Zukunft passiert wird, und ihre Strategie und ihre Organisationsstruktur entsprechend anpassen. Also hier noch ein weiteres Beispiel, das so die Dynamik des Wandels, der heutzutage stattfindet, ganz gut darstellt, finde ich immer ganz imposante Zahlen. Zahlen hierzu, wie lange es gedauert hat, bis sich bestimmte Technologien 50 Millionen Anwender hatte. Also, wenn wir 2 Jahrhunderte zurückgehen, das Telefon, da hat es noch 75 Jahre gedauert, 19. Jahrhundert bis Anfang 20. Jahrhundert, bis da 50 Millionen Leute das weltweit genutzt haben. Radio, dann Anfang 20. Jahrhundert, nur 38 Jahre schon halbiert. Das Fernsehen, 40er Jahre richtig aufgedacht, in den 50er Jahren, das hat nur 13 Jahre gedauert, bis das 50 Millionen Nutzer hatte. Das Internet, als das so in den 90er Jahren erstmal aufgetaucht ist, letztes Jahrhundert, 4 Jahre hat das gedauert, schon sehr viel schneller. Der iPod von Apple, Anfang der Nullerjahre, 3 Jahre. Und dann hier, ganz aktuell aus den 10er Jahren, so ein App, Angry Birds, kennen Sie vielleicht, so ein Spiel. Das hat nur 35 Tage gedauert, bis es da 50 Millionen Nutzer weltweit gibt. Das heißt, von der Veränderung von technologischen Entwicklung sehen Sie auch eine massive Dynamik hier durch die Digitalisierung, durch Online-Marktplätze, wo sowas schnell verfügbar ist, wo sich neue Produkte, neue Technologien sehr viel schneller durchsetzen und manchmal Firmen nicht wissen, was in 1, 2 Jahren eigentlich mit ihren aktuellen Produkten ist, mit denen sie maximale Gewinne vielleicht heute machen, dass es da vielleicht schon neue Wettbewerber gibt, auf die sie irgendwie reagieren müssen. Wovon man dann spricht, und das ist hier das Thema Digitalisierung, ist von sogenannten disruptiven Veränderungen. Also nicht so ein schleichender Prozess, wo irgendein neues Produkt in den Markt kommt, wo ein neuer Wettbewerber in den Markt kommt, sondern bumm, von jetzt auf gleich gibt es einen neuen Wettbewerber, den man noch gar nicht antizipiert hat. Und es gibt das insbesondere in diesem Bereich, vielleicht haben das einige auch schon mal gehört, der sogenannten Plattformökonomien. Das heißt, das ist das, wo viele sich von Ihnen sicher heute auch schon bewegen, wenn sie konsumieren, sei es im Medienbereich, sei es im Urlaubsbereich, sei es beim Einkaufen. Sind hier ein paar genannt. Und das sind alles Anbieter, zum Beispiel hier Uber, gibt es noch nicht so viel in Deutschland oder in Europa, aber in den USA, große Nummer, wenn man da irgendwie sich bewegen will von der Mobilität, dann Ubert man, dann fährt man kein Taxi mehr. Dieses Unternehmen hat aber überhaupt keine eigenen Taxis. Das ist die reine Plattform, das die Vermittlung dieser Taxis macht. Und das ist eines der größten Businesses weltweit, nämlich das Taxi-Business, wo massiv viele Leute, gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern, aber auch in entwickelten Volkswirtschaften, von profitiert haben, ihr Auskommen gehabt haben, von jetzt auf gleich innerhalb von wenigen Jahren revolutioniert hat und einfach nur die Verbindung über ihre Plattform anbietet. Genauso Airbnb, darüber haben wahrscheinlich schon einige schon mal gebucht, ziemlich cool, kann man günstig irgendwelche Ferienwohnungen buchen, in großen Städten, gerade wenn man da unterwegs ist. Die haben auch überhaupt keine eigenen Hotels, keine eigenen Ferienwohnungen. Die vermitteln das nur über ihre Plattform, massiver Wettbewerber für die ganz großen Hotelketten, die da extrem unter Druck sind. Telekommunikation, Skype, WeChat, das heißt auch nur Plattformökonomien, und so könnte ich die Liste jetzt bis unten durchgehen, bis hier zur Filmorganisation Netflix, was wahrscheinlich auch für einige von Ihnen nutzen, die bisher wenig eigene Content anbieten, die gehen da inzwischen auch ein bisschen rein, aber lange auch nur so waren, dass sie diese Plattform angeboten haben. Das heißt, das ist etwas, was große etablierte Organisationen, die sonst hier unterwegs sind, zum Beispiel die Medienindustrie hier unten bei Netflix oder bei Facebook, extrem unter Druck setzt. Die hatten lange Zeit ein ziemlich stabiles Geschäftsmodell, die haben ihre Medieninhalte entwickelt, das ist teuer, man muss Journalisten auf der ganzen Welt haben, die irgendwas produzieren, die Artikel schreiben oder hier lokalen Journalisten. Die haben ihre Abonnenten gehabt, das hat ziemlich gut funktioniert, manche im kleinen Rahmen, manche im großen Rahmen. Und jetzt von jetzt auf gleich machen plötzlich diese Vermittler dieser Nachrichten den Gewinn und das eigene Geschäftsmodell, das geht von in wenigen Jahren von 100 auf 0. Und die müssen gucken, dass sie überhaupt überleben. Also das ist eine Riesenherausforderung für viele Unternehmen und um es nochmal konkreter zu machen, ist das auch im Bereich der Luftfahrtindustrie zum Beispiel ein Thema. Das heißt, deutsche Lufthansa, unsere große deutsche Airline, traditionsreiches Unternehmen, DAX-Unternehmen, eines der wenigen internationalen kompetitiven Unternehmen, das wir eigentlich auch noch wirklich haben in Deutschland. Dem geht es ganz gut noch, aber auch die sind ziemlich unter Druck, aus Grund von verschiedenen Gründen, jetzt ganz aktuell auch durch die Klimadebatte, das wirkt sich noch nicht so aktuell aus, Buchungszahlen gehen da noch nach oben, nicht nach unten, aber da gibt es vielleicht auch einen Trend. Das andere, was sie schon seit einigen Jahren unter Druck setzt, sind neue Wettbewerber aus den Golfstaaten. Also aus diesen Erdölregionen Nahe Osten, da gibt es so Anbieter, Emirates kennen Sie vielleicht, die auch in diesen Luftfahrtmarkt reingehen. Und warum machen die das? Weil die wissen, dass ihr Erdöl irgendwie endlich ist, das heißt, die müssen irgendwas Nachhaltiges machen, was sich längerfristig lohnt. Da denken die, ja, so Tourismus, das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Luftfahrt, da kann man große Margen machen, große Gewinne machen, nicht so sehr auf Kurzstreckenflügen, sondern auf Langstreckenflügen. Also das, wo die Luftfahrtindustrie den meisten Gewinn macht, sind auf Langstreckenflügen, insbesondere von Europa nach Asien. Und da die Business Class, First Class, da kann man richtig große Gewinne machen. Und da macht die Lufthansa auch große Gewinne. Da gibt es viel Wirtschaftswachstum, da wird viel gependelt, auch von Wirtschaftsleuten. Und da gibt es jetzt diese neuen Wettbewerber, die in diesen Markt reingehen. Und da sehen wir schon, so richtig fair ist dieser Wettbewerb nicht. Denn was wir hier sehen, in Deutschland haben wir eine Luftverkehrssteuer, wir haben eine Ertragssteuer, wir haben eine Einkommensteuer für die Mitarbeiter, wir haben eine Mehrwertsteuer für nationale Flüge, wir haben Gebühren, Flughafengebühren, Flugsicherungsgebühren, wir haben Emissionsland, Lärmschutz, wir haben einen Arbeitsmarkt mit Gewerkschaften und Streikrechten. Alles das, Errungenschaften auch der Mitarbeitervertretung der Gewerkschaften in Deutschland oder unseres etablierten demokratischen politischen Systems, das haben wir in Dubai nicht. Alles nicht. Das heißt, die haben massive Wettbewerbsvorteile, massive Kostenvorteile, die sie hier nutzen. Und wir sehen das auch hier, die investieren massiv, dass sie 2015 schon genauso viel Großstreckenflugzeuge hatten wie die Lufthansa. Inzwischen hat sich das sogar umgekehrt. Und wir sehen auch hier, die nutzen sozusagen ihre Drehkreuze im Nahen Osten. Vielleicht sind einige von Ihnen schon mal nach Asien geflogen. Da wird das ziemlich günstig auch angeboten, dass man in diesen Drehkreuz noch umsteigt, am besten da noch konsumiert. Die nutzen das und haben da massiven Wachstum in den letzten Jahren zu verzeichnen. Das geht hoch. Die sind teilweise schon angekommen bei den Gewinnen pro Passagier. Und haben extrem niedrige Kosten. Die Mitarbeiter, Lufthansa sind 115.000 Mitarbeiter, die Emirates sind 42.000. Die Personalkosten sind deutlich höher. Das heißt, der Gewinn pro Mitarbeiter und die Margen von denen sind deutlich höher. Das führt dazu, dass die Lufthansa, und das haben Sie wahrscheinlich in den Medien in den letzten Jahren mitgekriegt, einen ziemlichen Transformationsprozess durchmacht. Die sind massiv unter Druck, die müssen ihre Kosten auch drücken. Das heißt, was hatten die? Wenn man da gearbeitet hat, das war lange Zeit super renommiert, Schlaraffenland, für die Piloten sowieso, die mussten nur bis Anfang 50 arbeiten, die haben Riesengehälter gehabt, danach Riesenpensionen. Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, auch die hatten sehr prädestinierte, sehr gute Arbeitsmodelle, sehr gute Gehälter, sehr gute Arbeitsbedingungen. Das merken die jetzt, das können wir uns nicht leisten, wir müssen unsere Kostenstruktur verändern, wir müssen kosteneffizienter werden, haben wir letztes Mal ja drüber gesprochen, weil dieser Druck von außen da ist, also reaktiver Wandel. Das heißt, was versucht die Lufthansa? Carsten Spohr, der CEO jetzt schon seit einigen Jahren, der versucht die Kostenstruktur massiv zu ändern. Der versucht Kostensparmodelle zu machen. Der versucht insbesondere viele dieser etablierten Lufthansa, aus dem etablierten Lufthansa-Bereich, diese Billigtöchter Eurowings, Germanwings, dahin mehr zu verlagern, da neue Mitarbeiter anzustellen, die neue Arbeitsverträge haben, die ganz andere Pensionsansprüche haben und so weiter. Das haben sie mitbekommen, das kommt bei der Belegschaft nicht ganz so gut an. Da gibt es ziemlich viel Widerstand und da kommen wir nachher auch drauf, auf dieses Thema Widerstand gegen Wandel. Die tragen das nicht so wirklich gut weg. Da werden massiv Privilegien, Ressourcen, Einkommen, Perspektiven, auch Lebensmodelle beschnitten. Das heißt, das funktioniert nicht so richtig gut. Da gab es riesen Streikwellen, das passiert immer wieder. Die wissen natürlich, sitzen an neuralgischen Punkten, streiken dann gerne mal vor Weihnachten und in der Haupturlaubszeit, haben da eine massive Medienöffentlichkeit auf. Es gab jetzt zwar im letzten Jahr da eine erste Einigung, aber das ist trotzdem noch ein weiterhin schwelender Konflikt, dem sich die Lufthansa hier ausgesetzt sieht. Das heißt, dieser Druck, diese Veränderung von außen, die wird weitergehen. Die reagieren hier vornehmend darauf, dass sie kosteneffizienter werden wollen, dass sie effizienter wirtschaften wollen, dass sie die neuen Strukturen schaffen, flexiblere, kleinere Subfluggesellschaften mit anderen Konditionen, wo sie auch schneller auf Veränderungen reagieren können. Ein bisschen profitiert haben sie jetzt von der Air Berlin-Pleite. Das ist so ein bisschen so ein Strohfeuer aus meiner Sicht, das den nationalen Wettbewerb ein bisschen reduziert hat, aber diese internationale Competition, das besteht weiterhin sehr, sehr stark. Also wir haben gesehen jetzt hier diese Druck des Wandels an ein paar exemplarischen Beispielen. Der besteht nicht nur für diese Organisation Lufthansa oder für die anderen Organisationen, die von diesen technologischen Verändern, Plattformökonomien betroffen wird. Für fast alle großen etablierten Organisationen besteht das. Das ist eine Riesenherausforderung. Deshalb beschäftigen sich Firmen massiv damit, wie machen wir das? Auch Beratungsunternehmen beschäftigen sich massiv damit, hatte ich letztes Mal schon mal angesprochen. Change Management, Organisationen bei Reorganisationen zu unterstützen und zu beraten, ist eine der Hauptaufgaben von solchen Beratungsorganisationen. Die Herausforderung ist jetzt, viele solcher Wandelanstrengungen werden angestoßen, zum Beispiel hier, wie eben beschrieben, bei der Lufthansa, dass da Reorganisationen stattfinden, dass da neue Gesellschaften aufgemacht werden, dass neue Strukturen geschaffen werden, dass Organisationschart hin und her geschoben wird, dass es vielleicht sowas gibt wie eine Matrixstruktur, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Die Herausforderung ist jetzt, viele dieser Wandelanstrengungen funktionieren nicht besonders gut. Wir haben da so Zahlen, dass bis zu 70% von Veränderungsprojekten, die irgendwie angestoßen werden, die werden nicht bis zum Ende durchgeführt, die scheitern irgendwie, das ist nicht besonders erfolgreich. Das heißt, die Herausforderung ist hier, wirklich richtig guten Wandel und nachhaltigen Wandel zu erzeugen, der bei den Mitarbeitern ankommt, der auch von den Mitarbeitern mitgetragen wird und wo sich wirklich nachhaltig Einstellungen und nicht nur Strukturen von Organisationen verändern. Das heißt, das ist hier die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen und wo wir jetzt aus der Forschungsperspektive ein bisschen besser verstehen wollen, wie kann denn erfolgreicher organisationaler Wandel gelingen. Was wir jetzt häufig haben und was angestoßen wird, ist ein Wandel sogenannter erster Ordnung oder auch an den Oberflächenstrukturen. Das heißt, die Lufthansa sagt jetzt, wir wollen kosteneffizienter werden, das ist unser Credo. Wir machen das auch, indem wir unsere Struktur verschlanken, indem wir diese neuen Subfluggesellschaften gründen. Das wird quasi top-down von oben angeschoben. Damit so ein Wandel aber funktioniert in so einer Organisation und wirklich die Organisation kosteneffizienter wird und das dadurch auch wettbewerbsfähig gegenüber diesen neuen Mitbewerbern ist, ist es wichtig auch, dass sich hier grundlegende Einstellungen und Tiefenstrukturen in der Organisation verändern. Bedeutet in dem Fall immer, und das ist unsere Perspektive, die wir hier auch in der Vorlesung haben, dass die Mitarbeitenden da mitgenommen werden müssen. Wenn ich quasi nur von oben Wandel anschiebe, Strukturen vorgebe, das Organisationschart hin und her schiebe, neue Strategie auf PowerPoint-Folien klatsche und die in die Organisation reintue, heißt das noch lange nicht, dass die Organisationsmitglieder auch so handeln. Dass die, wie viel waren es, 110.000 Mitarbeiter in der Lufthansa auch alle wirklich kosteneffizient denken und das in ihrem täglichen Entscheidungen und Handeln auch mit einbringen. Das heißt, das ist die große Herausforderung, dass ein Wandel auch zweiter Ordnung wird, dass wir wirklich hier unten ankommen bei den tiefen Strukturen der Organisation. Also wir müssen, das ist hier so die Eisbergmetapher, nicht nur hier oben Strategien, Prozesse und Strukturen verändern, sondern wir müssen hier unten an die Unternehmenskultur lernen. Und das ist etwas, nochmal, das gilt nicht nur für privatwirtschaftliche Organisationen, das gilt auch für öffentliche Organisationen, das gilt auch für sowas wie zum Beispiel Universitäten. Klassisches Beispiel hier, Umstellung von Bachelor auf Master, wissen Sie vielleicht. Es gab früher an den Organisationen eine andere Studienstruktur. Das habe ich noch gemacht, als ich 2006 hier abgeschlossen habe, war ich der letzte Jahrgang oder der vorletzte, der im Diplom abgeschlossen hat. Das heißt, wir hatten eigentlich immer eine Diplomausbildung. Da gab es ein Vordiplom, dann gab es ein Hauptdiplom, aber ein zusammenhängender Studiengang. Dann gab es die politischen Vorgaben, Bologna-Reform, europäische Reform. Das muss jetzt alles umgestellt werden. Wir brauchen quasi zweistufige Studiengänge, damit sich auch Studierende schon frühzeitig für die Berufswelt qualifizieren, nicht jeder so lange an der Uni ist. Was wurde gemacht? Das war ein reiner Wandel an der Oberflächenstruktur am Anfang. Das heißt, ein reiner Wandel erster Ordnung. Das wurde umgelabelt im ersten Jahr 2007 und es wurde einfach das Vordiplom in den Bachelor umbenannt und das Hauptstudium war dann der Masterstudiengang. Ob diese Studiengänge dann wirklich das abgebildet haben, was eigentlich sein sollte, nämlich dass man im Bachelor schon eine ganz andere Qualifizierung erreichen soll, mit dem man vielleicht schon auch ein Berufsleben starten kann, und im Master dann eine wissenschaftliche weiterführende Qualifikation machen kann, das wurde erstmal überhaupt nicht berücksichtigt. Das wurde insbesondere auch von den Lehrenden hier an der Organisation überhaupt nicht berücksichtigt, weil die das erstmal überhaupt nicht mitgetragen haben. Da gab es auch großen Widerstand, der teilweise bis heute noch nicht abgeebbt ist, in manchen Bereichen hier in der Uni nicht, aber im technischen Bereich haben wir immer noch Diplomstudiengänge in Deutschland. Jura, die wehren sich immer noch mit Händen und Füßen dagegen, dass es Bachelor und Master gibt. Das heißt, hier klassische Veränderungen, wo einfach nur Oberflächenstrukturen verändert wurden, von oben vorgegeben. Und bis das dann wirklich in die Organisation gewirkt hat, hat das ziemlich lang gedauert. Also die ersten Jahrgänge waren auch ein bisschen so Versuchskaninchen. Inzwischen einige Prüfungsordnungsüberarbeitung später sind wir hoffentlich hier bei Ihnen beim ganz guten System angekommen. Haben das zumindest auch bei den Lehrenden ganz gut erreicht, dass das mitgetragen wird. Aber am Anfang eine reine Oberflächenstrukturveränderung, gar nicht in die Organisation mitgetragen, gar nicht von den Einstellungen und Werten der Mitarbeiter mitgetragen. Das heißt, wie kann ich Wandel machen? Ich kann das nochmal nach zwei verschiedenen Dimensionen differenzieren. Ich kann einmal sagen, Wandel ist reaktiv oder proaktiv. Das heißt, ich kann mich erst wandeln, wenn ich dazu gezwungen werde. Das heißt, wenn es einen hohen Leidensdruck von außen gibt, wenn zum Beispiel als privatwirtschaftliche Organisation hier Lufthansa meine Gewinne massiv runtergehen, meine Passagierzahlen extrem runtergehen, dann denke ich, hoppla, oh, das tut jetzt ja richtig weh. Jetzt muss ich irgendwas ändern. Die Wettbewerber haben so viel mehr Fluggäste auf den relevanten Strecken. Ich komme da nicht mehr so richtig hinterher. Ich muss reagieren. Die andere Möglichkeit wäre, Wandel schon frühzeitig voranzutreiben. Das heißt, schon zu denken, bevor Wettbewerbsdruck aufkommt, was sind denn meine zukünftigen Herausforderungen? Zu antizipieren, was gibt es denn für Veränderungen in meinem Umfeld, die vielleicht noch jetzt nicht so rapide sind, die vielleicht in Zukunft auftreten und hier proaktiv zu reagieren. Das können Sie sich vorstellen, ist sehr, sehr viel schwerer für Organisationen, gerade für Organisationen, denen es gerade gut geht. Warum sollen die sich ändern? Die sind doch erfolgreich, wir machen doch große Gewinne. Denken Sie an die Automobilindustrie, über die wir auch schon öfters gesprochen haben. Jahrzehntelang und auch gerade aktuell machen die eigentlich mit den Verbrennungsmotoren noch Riesengewinne. Warum sollen die sich ändern? Die haben doch eine massive Expertise auch aufgebaut in der Organisation. Die Leute, die das gut können, Verbrennungsmotoren bauen, die werden ziemlich gewertschätzt in den Organisationen. Die kriegen hohe Gehälter. Die haben ihr ganzes Arbeitsleben darauf ausgerichtet, den perfekten Dieselmotor zu bauen. Warum sollen die jetzt plötzlich alle ihre Kompetenzen in Frage stellen, auf die neue Mobilitätsstrategien setzen? Und genauso in der Unternehmensleitung in diesen Organisationen. Das heißt, was dann passiert, häufig gerade in großen, erfolgreichen Organisationen, das nennt man Inertia auf Englisch oder organisationale Trägheit. Erfolgreiche Unternehmen haben ziemlich einen Innenfokus. Die haben sowas als ganze Organisation wie Groupthink, was wir bei der Gruppenvorlesung gesprochen hatten, und wandeln sich deshalb überhaupt nicht proaktiv. Gute Organisationen und gerade kleine Organisationen, die sich ständig hinterfragen, Stichwort Startups, wir hatten hier das Everskill-Beispiel von dem Herrn Stetter, der hier war, aber hatten auch schon letztes Mal über organische Strukturen gesprochen, die hinterfragen sich ständig, die versuchen sich zu ändern, die versuchen sich auf Kundenbedürfnisse einzustellen, die aktuell da sind, die versuchen das zu antizipieren. Die zweite Möglichkeit, Wandel zu differenzieren, ist, ob dieser inkrementell oder fundamental ist. Das heißt, mache ich sowas, dass ich evolutionär was verändere, Schritt für Schritt meine Organisation entwickle oder meine Produkte entwickle, wie das Stichwort hier Verbrennungsmotor, versuche ich das Schritt für Schritt zu optimieren, dass meine Organisation hier gut funktioniert, mache vielleicht spezifische Zukäufe, dass ich dann noch besser werde, aber bleibt beim selben Produkt, bleibt bei derselben Organisationsstruktur und entwickelt das Schritt für Schritt weiter. Oder mache ich auf einen Schlag alles anders, versuche ich was fundamental zu verändern, versuche ich ganz neu zu denken, verändere ich von jetzt auf gleich meine gesamte Organisationsstruktur, wechsle ich zum Beispiel von der klassischen hierarchischen Organisation auf diese Matrixstruktur, setze plötzlich auf meine ganzen Ressourcen auf die Entwicklung von neuen Produkten, zum Beispiel, wenn ich klassisch irgendwie analoge Technologie hergestellt habe, setze ich jetzt ganz auf digitale Technologie, shifte alle Ressourcen um von jetzt auf gleich und versuche einen fundamentalen Wandel voranzutreiben. Auch hier können Sie sich vorstellen, dass für Organisationen an sich es einfach ist, sich eher so Schritt für Schritt zu verändern, inkrementell sich zu verändern, als mit einem Schritt diesen riesen fundamentalen Wandel voranzutreiben. Warum ist das so? Weil das viel einfacher zu managen ist. Für Führungskräfte ist das einfacher und auch für die Organisationsmitglieder ist das einfacher. Das heißt, da gibt es keine Überforderung, sondern man führt die Schritt für Schritt an neue Prozesse ran, an neue Produkte vielleicht ran. Ich gucke nach den passenden Mitarbeitern, um mich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Die Leute bleiben engagiert und identifiziert, weil ich ja sozusagen auf derselben Linie bleibe, weil ich, wie jetzt eben genannt, beim Verbrennungsmotor bleibe. Versuche mich da schon Schritt für Schritt zu optimieren, vielleicht mal einen neuen Ingenieur einzustellen, der noch was besser kann, der das noch besser optimiert. Wir werden da ein bisschen effizienter oder vielleicht auch ein bisschen effektiver. Aber bestehende Prozesse bleiben erstmal bestehen. Das ist für uns erstmal, denken Sie auch an die Emotionsvorlesung, erstmal angenehm, weil man wird in dem erstmal bestätigt und auch nicht herausgefordert, was eigentlich bisher gut funktioniert hat. Das ist erstmal aus einer Führungsperspektive das angenehme Vorgehen bei der Steuerung einer Organisation. Ich werde da auch nicht so viel Widerstand in der Organisation spüren, weil es bleibt ja ziemlich viel beim Alten. Ich entwickle das nur Schritt für Schritt weiter. Wir haben aber die Herausforderung, das habe ich Ihnen eben schon gesagt, dass wir diese Gefahr haben, dass es diese sogenannte organisationale Trägheit gibt. Das heißt, dass Organisationen, und das sehen wir insbesondere bei langen etablierten Organisationen, die lange existiert haben, verfestigte Prozesse haben. Die haben dann auch sowas, werden wir bei der Personalmanagement-Vorlesung noch behandeln, Similarity Attraction, Selektionsprozesse auch bei der Einstellung, da werden immer wieder ähnliche Leute eingestellt mit ähnlichen Einstellungen, mit ähnlichen Mindsets, die wieder das bestätigen, was man immer gemacht hat. Das heißt, was lange funktioniert hat, wo man lange mit Gewinne gemacht hat, das wird wahrscheinlich auch in Zukunft funktionieren. Kommen wir nachher gleich nochmal drauf auf das Thema Fotografie. Das ist so ein klassisches Beispiel. Kodak, einer der Manager, hat hier 1999 gesagt, kurz vor Einführung der digitalen Fotografie, wir machen ja seit 120 Jahren Fotogeschäft, analoges Fotogeschäft, das hat 120 Jahre funktioniert. Das wird sicher auch noch 120 Jahre so weitergehen. Das heißt, auch so ein Vergangenheitsbias, das hat gut funktioniert, wir machen damit weiter. Das heißt, was gibt es für andere Beispiele für solchen inkrementellen Wandel, zum Beispiel auch im Handybereich, eines der Hochtechnologiebereiche heute, auch Massenmarkt, wo man ziemlich viele Umsätze mitmacht. Ich weiß nicht, wer das hier noch kennt, Nokia 4150, so das klassische Handy in den Nullerjahren. Als ich mit dem Handy angefangen habe zu hantieren, da hatte das fast jeder, das war State of the Art, das war damals das trendige Handy, das jeder hatte. Heute unvorstellbar, lachen Sie drüber, ne? Die waren super erfolgreich, Nokia war der absolut größte weltweite Anbieter von Handys, finnisches Unternehmen. Und was haben die gemacht? Die haben das Handy dann irgendwie weiterentwickelt und haben gedacht, ja, wir müssen da vielleicht irgendwas mit dem Internet machen und irgendwie vielleicht mit einem größeren Screen, aber die bestehende Struktur, die bleibt gleich, also das ist hier so das BlackBerry, das es damals auch schon so ansatzweise gab. Wir verändern nicht das ganze Produkt, wir entwickeln das nur schrittweise weiter, wir sind auch super erfolgreich, wir wollen unsere Kunden auch nicht überfordern. Das wird schon gut klappen. Und dann gab es zwischendurch eine Entwicklung, die hatten die nicht so antizipiert, das war das Smartphone, mit dem wir heute fast 90-95%, ich glaube, der neu verkauften Handys sind Smartphones, alle hantieren. Das kam so 2008, 2009, 2010 kam das erste Smartphone von Apple auf den Markt und das hat diesen gesamten Markt revolutioniert. Und das ist eine massive Veränderung innerhalb von kürzester Zeit. Also hier sehen wir 2007 weltweit Was sind die Handyanbieter mit dem größten Anteil an Gewinnen? Da sehen wir hier schon, 2007 hat Nokia 55% der Gewinne weltweit in diesem Handybereich gemacht. Wir sehen hier oben Apple, HTC und RIM, die dann später in den Smartphone-Markt eingeschrieben, die sind quasi nicht existent 2007. Und dann hier 2011, nur 4 Jahre später, sehen wir Nokia gar nicht mehr. Die sind dann nämlich verschwunden, die machen überhaupt keine Gewinne mehr, 4 Jahre später, obwohl sie davor ihre totale Cash-Cow hatten, ihre Standard-Handys. Und Apple ist hier mit 66% der massiv größte Anbieter. Also innerhalb kürzester Zeit, und das ist so eine disruptive Entwicklung, von der ich Ihnen vorhin erzählt habe, wo quasi dieser inkrementelle Wandel nicht mehr ausgereicht hat. Das heißt, die kontinuierliche Weiterentwicklung, Optimierung meines bestehenden Produktes, das hat nicht ausgereicht, um diesen nicht antizipierbaren neuen Wettbewerb hier zu bestehen. Und dann quasi reaktiv zu reagieren, was Nokia natürlich gemacht hat, das hat auch nicht besonders gut funktioniert, denn ich würde tippen, keiner von Ihnen hat hier heute ein Nokia-Handy im Raum, die sind einfach komplett verschwunden, die gibt es nicht mehr. Die haben diese Transformation von 2007, also vor 12 Jahren größter Anbieter, heute, die wurden noch ein paar Mal, glaube ich, an Microsoft wurden verkauft, Rebranding, alles nicht geklappt, die sind einfach vom Markt verschwunden. Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit vom erfolgreichsten Smartphone-Anbieter zum bankrotten Organisation, mehrere hunderttausend Mitarbeiter, Milliardengewinne, das kann ziemlich schnell gehen. Und eine Erklärung ist hier, aus der wissenschaftlichen Perspektive, dass dieser inkrementelle, reaktive Wandel hier nicht ausgereicht hat, sondern was hätte es bedurft? Fundamentalen Wandel, der sogar proaktiv vorangetrieben werden müsste. Das andere Beispiel, was es hier gibt, wo wir gerade drin sind, ist der Bereich Automobilindustrie, habe ich Ihnen eben schon mal angesprochen. Auch da ist es so, kriegen Sie alle mit, da gibt es massive Veränderungen im Umfeld, die da stattfinden, also Elektromobilität, autonomes Fahren, es gibt einen gesellschaftlichen Wandel, dass Generationen wie Sie angeblich nicht mehr so aufs Auto stehen. Auto hat einen ganz anderen Statuswert, als es das früher hatte, noch vor 10, 20 Jahren, wo es das Statussymbol war, wenn man das irgendwann hatte. Das heißt, es gibt neue Anbieter hier, die sagen, Tesla, wir setzen komplett auf Elektromobilität, wir stellen überhaupt keine Verbrennungsmotoren her. Wir schaffen sogar etwas, was die deutsche Automobilindustrie lange in Abrede geschafft hat, irgendwie cool und attraktive Elektromobilität anzubieten. Also sportliche Autos, die auch von einer hohen Käuferschicht, wo man hohe Margen mitmachen kann, die irgendwie cool und sexy vom Marketing auch gut vermarktet werden. Das heißt, von jetzt auf gleich gibt es hier neue Wettbewerber. Das andere, was hier die Automobilindustrie auch umtreibt, sind Ansätze zum autonomen Fahren, haben Sie wahrscheinlich auch gehört, wo gerade auch die großen Internet- und Technologiekonzerne sehr stark mit experimentieren und da Entwicklungen vorantreiben. Die denken, dass quasi die Daten über das Fahren die Zukunft der Mobilität bestimmen werden und quasi die Produktion der Autos nur noch die Hardware ist, die dann gerne die Automobilindustrie noch zur Verfügung stellen kann, für kleine Preise, aber dass die Gewinne zukünftig mit diesen zur Verfügung stellen können, der Konnektivität, der Vernetzung von Mobilität gemacht werden. Das heißt, wenn es wirklich autonomes Fahren gibt, das stockt ja gerade so ein bisschen, das wurde eigentlich schon bis zum letzten Jahr prognostiziert, dass es richtig autonome Autos gibt, da sind wir irgendwie immer noch so ein bisschen von entfernt, also mal gucken, wie das wirklich stattfindet. Aber das scheint hier der Trend auch zu sein, dass es sowas gibt. Was macht jetzt die deutsche Automobilindustrie bisher? Die ist da sehr, sehr, sehr lahm unterwegs. Das heißt, was haben wir hier so? Wenn Sie sich ein deutsches Elektroauto kaufen wollen, inzwischen gibt es da ein paar Aufholbewegungen, aber lange wurde das total verdrängt. Das heißt, das Maximale, was gemacht wurde, es gab vielleicht den e-Smart, der genauso aussah wie der normale Smart, nur deutlich teurer war, überhaupt nicht attraktiv für den Kunden, eigentlich überhaupt keinen Mehrwert geschaffen hat. Warum sollte man den sich kaufen? Als ich vor 1,5 Jahren ein neues Auto für mich gebraucht habe, für meine Familie, habe ich geguckt nach deutschen Anbietern, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, also wir wollen nicht vom Elektroauto sprechen, wir sprechen vom Hybridauto. Für mich mit 3 Kindern Familienauto zu kaufen, überhaupt keine Möglichkeit, kein Auto im Angebot. Inzwischen gibt es diese Aufholbewegung auch politisch gepusht durch Anreize, durch die Politik, Kaufprämien, massiven politischen gesellschaftlichen Druck. Die Frage ist, reicht das noch aus? Und ist dieser inkrementelle Wandel, der hier immer vorangetrieben ist, dasselbe Grab wie bei Nokia, dass sich hier auch die deutsche Automobilindustrie schaufelt? Das ist schwierig, weil in die Zukunft eine Prognose zu machen, ist verdammt schwierig. Aber es ist schon so die Tendenz da, dass es eine ziemlich starke Beharrungsfähigkeit dieser Organisation hier gab gegen diesen Wandel, und es gibt den immer noch. Weil, wie schon angesprochen, innerhalb dieser Organisation ist es extrem unattraktiv für die Mitarbeiter, diesen Wandel mitzugehen. Weil viele, wie eben schon gesagt, Ingenieure, aber auch Vertriebsleute ihre ganze Berufskarriere, ihre ganze Kompetenz auf diese vermeintlich alte Technologie aufgebaut haben. Da Renommee aufgebaut haben, Ressourcen aufgebaut haben, ihr Gehalt ist davon abhängig, ihr persönlicher Bonus ist davon abhängig, dass das weiter gut läuft. Warum sollen die jetzt plötzlich umstellen, weil das die Politik sagt oder auch nur, weil das die Unternehmensleitung sagt, auf diese neuen Technologien? Das heißt, die Organisation da mitzunehmen, das ist eine Riesenherausforderung. Aber auch diese Organisationen müssen dahin, zu dem, was wir jetzt als Zweites nochmal angucken wollen, sogenannten fundamentalen Wandel zu machen. Also von jetzt auf gleich einen dramatischen Schritt in der Veränderung zu machen. Das heißt nicht diese Schritt für Schritt Veränderung, wir optimieren unsere Produkte, wir machen vielleicht unsere bestehenden Produkte, die sehen gleich aus, machen wir in den Elektromotor rein oder wir ändern unser Handy ganz leicht oder unsere Organisationsstrukturen. Nee, fundamentaler Wandel heißt, dass wir grundlegend neu denken. Dass wir Strukturen komplett verändern vor der Organisation, dass wir uns komplett umstrukturieren, aber auch, dass wir Einstellungen und Wertvorstellungen, zum Beispiel, dass die klassische Mobilität was Attraktives ist, dass wir da stolz drauf sind, dass wir eine lange Jahrzehnte, sogar jahrhundertlange Tradition haben, dass wir da richtig gut drin sind, dass wir das grundlegend in Frage stellen. Und da braucht man nicht lange drüber nachdenken, das ist ziemlich schwierig, sowas in der Organisation durchzusetzen und die Mitarbeitenden da mitzunehmen. Wie kann das gelingen? Da gibt es einen Führungsansatz, wenn man kurz über Führung dazu spricht, der da relativ erfolgreich ist und vielversprechend ist. Das ist die sogenannte transformationale Führung. Da hatten wir kurz beim Thema Diversität schon mal drüber gesprochen. Erinnert sich daran, hatte ich eine Studie dazu vorgestellt. Transformation bedeutet hier Veränderung der Einstellung, Wertvorstellung der Geführten, also der Mitarbeitenden. Das heißt, diese Führung setzt daran an, Einstellungen und Werte zu verändern, Leute da mitzunehmen und sagen, hey, wir müssen jetzt auf eine neue Technologie setzen, wir müssen uns alle verändern in unserem Denken, wir müssen als Organisation ganz anders handeln. Das heißt, eine Vision aufzuzeigen und die Leute dazu anzulegen, das habe ich in diese beiden Sachen auch hier rot umkästelt, dazu anzulegen, innovativ zu denken, Sachen in Frage zu stellen, neu zu denken, das ist hier eine ganz, ganz zentrale Komponente. Welche Organisationen machen sowas gut? Eine Organisation, die sowas ziemlich gut macht, ist Amazon. Das heißt, Amazon nutzen sie alle, hatten wir letztes Mal ja schon mal drüber gesprochen. Wo kommen die eigentlich klassisch her, als sie gegründet wurden? Ende der 90er Jahre, was haben die da nur gemacht? Da waren die weit entfernt von dem, was sie heute sind. Quasi das zentrale digitale Warenhaus. Da waren die ein Online-Buchversender. Das heißt, die haben einfach nur Bücher versendet, online, dann haben die das peu à peu geöffnet, haben auch mehr Produkte versendet. Was haben die dann gemacht und machen das bis heute? Die machen Veränderungen proaktiv angestoßen, die quasi deren zentralen Geschäftsmodelle eigentlich in Frage stellen. Das heißt, wir versenden gedruckte Bücher, plötzlich bieten wir ein eigenes Lesegerät an. Eigentlich nicht so clever, ne? Weil wir haben eigentlich gute Margen, gute Gewinne mit unseren Versendungen von gedruckten Büchern. Trotzdem bieten wir ein eigenes Lesegerät an, das sich inzwischen super am Markt durchgesetzt hat. Das andere, was sie gemacht haben, auch super revolutionär, wenn man sich das im Nachhinein überlegt, dass es heute diesen Amazon Marketplace gibt. Das heißt, die öffnen quasi ihr gut funktionierendes Marktplatz, das eigentlich geschlossen ist, für Drittanbieter, die eigentlich ihre Konkurrenten sind. Würde man erstmal denken, hey, als Aktionär, warum macht ihr das? Ist doch Schwachsinn, ihr macht doch eure Gewinne hier. Aber die antizipieren hier, wir wollen viel größer denken. Wir denken in viel größeren Dimensionen. Wir wollen diese Leute alle auf unserem Marktplatz, nehmen die Gewinne über Provisionen von denen mit. Und das andere, was sie machen, wissen sie wahrscheinlich auch, die spionieren total die Preise aus von diesen anderen Anbietern. Das heißt, dadurch, dass die Leute da anbieten, haben die eine totale Preistransparenz und können dann ihre Angebote so austarieren, dass sie diese Wettbewerber für zentrale Produkte, mit denen man gute Margen macht, aus dem Markt trägt. Das heißt, in verschiedenen Bereichen antizipieren die hier, auch indem sie ihr eigenes Geschäftsmodell, mit dem sie aktuell erfolgreich sind, in Frage stellen, Veränderungen, gehen das proaktiv an, nehmen auch kurzfristig oder sogar mittelfristig Verluste im Kauf, um längerfristig erfolgreich zu sein. Das zweite Beispiel, wo wir eben schon kurz drüber gesprochen haben, wo das einmal gut funktioniert hat, eigentlich einmal nicht so gut funktioniert hat, ist Fotografie. Da gibt es auch noch zwei klassische Beispiele zu diesen Wandelprozessen. Das eine ist Kodak, über die wir schon kurz gesprochen hatten. Die haben es quasi nicht geschafft, den Wandel voranzutreiben von einem traditionellen Fotokonzern, analoge Fotografie, zu einem digitalen Fotokonzern. Das war so Ende der 90er Jahre, da war das nicht absehbar. Die haben weiter voll auf die analoge Technologie gesetzt und haben gedacht, die Transformation wird so ablaufen, dass alle Schwellenländer, die damals aufkamen, auch erstmal analog fotografieren und dann zum digitalen switchen. Das hat natürlich überhaupt nicht so funktioniert, sondern die sind direkt zum digitalen geswitcht. Das heißt, das analoge Geschäft ist komplett weggebrochen, Kodak gibt es heute nicht. Der andere große Wettbewerber, den die damals hatten, das kennen Sie vielleicht auch noch, ist Fujifilm. Das war der andere große Anbieter von analoge Fototechnologie. Das heißt, die haben auch das angeboten und haben auch gemerkt, oh, das funktioniert nicht mehr besonders gut. Die bieten auch Drucksysteme an, Fotokopierer, Drucker und haben dann geguckt, okay, das wird nicht mehr lange gut sehen, wir machen aktuell noch ganz gute Margen damit, aber das geht irgendwie massiv runter. Und was haben die dann gemacht? Die haben A, einen Sparkurs gemacht und B, haben die geguckt, was können wir denn eigentlich noch gut? Und haben gesehen, wir können eigentlich auch noch gut chemische Prozesse, Nanoprozesse bei dieser Fotofilmentwicklung. Da haben wir auch Expertise, da haben wir Experten, Wissenschaftler, Vertriebsleute, Ingenieure bei uns in der Organisation, die das können. Und dann hat, obwohl das eine sehr lange Unternehmensgeschichte hat, dieses Unternehmen und auch einen über 70-jährigen Vorstandsvorsitzenden, eine massive Transformation dieser Organisation stattgefunden, von dieser Fototechnologie hin zu dem, was es heute gibt, nämlich ein Unternehmen, das auch viel im Bereich Chemie und Health, also Gesundheit, unterwegs ist. Einen klassischen Zukunftsmarkt, Gesundheit, riesenwachsender Markt, alternde Bevölkerung. Das heißt, sie haben diese Expertise genutzt, haben die Organisation refokussiert auf diese neuen Technologien und haben das umgesetzt. Das heißt, sie machen heute massive Gewinne mit diesen neuen Märkten, haben diese Transformation geschafft, im Gegensatz zu Kodak, wo das nicht funktioniert hat. Das heißt, fundamentaler Wandel, das ist manchmal notwendig, damit man überhaupt überlebt als Organisation. Survival of the fittest hier sozusagen in den betriebswirtschaftlichen Märkten. Das ist aber auch nicht was, was eine Organisation ständig durchleben kann. Warum ist das so? Weil das ziemlich anstrengend ist für die Organisation. Das heißt, das kann mit sogenannten Identitätsverlusten einhergehen. Das heißt, worüber wir uns vorher, worauf wir stolz waren, was unsere Organisation geprägt hat, wo man eine Historie hat, warum ich mich vielleicht sogar entschieden habe, zu dieser Firma zu gehen, warum ich hier mein ganzes Berufsleben verbracht habe. Das wird plötzlich grundlegend in Frage gestellt. Ich bin vielleicht als Mitarbeiter irgendwie subjektiv überflüssig bei diesem Wandel. Das heißt, da entstehen soziale Kosten, da müssen wahrscheinlich auch Leute entlassen werden. Das ist emotional anstrengend, kann ziemlich schnell das entstehen, was wir mit der negativen Emotion hatten. Denken Sie an diese Ansteckungseffekte, über die wir auch gesprochen haben. Wenn Organisationen das zu häufig machen, gibt es sowas, das nennt man dann Beschleunigungsfalle oder auch organisationaler Burnout. Das heißt, nicht nur Einzelne, sondern ganze Organisationen sind dann überfordert. Weil nicht zu selten findet das statt, dass gerade bei börsennotierten Unternehmen ziemlich oft das Top-Management ausgetauscht wird. Und jedes neue Top-Management kommt da rein, alle 2-3 Jahre und hat komplett neue Ideen, was wir machen wollen. Wie wir uns refokussieren wollen, was für Veränderungen anstehen. Und umso anstrengender wird das in Märkten, die ständig nur am Runtergehen sind. Also was gibt es für Industrien, wo das überhaupt nicht mehr gut funktioniert? Denken Sie quasi an die Karstadt-Warenhäuser. Jetzt inzwischen schon jahrzehntelanger Abnutzungskampf, Zusammenschrumpfung, ständige Übernahmen. Da als Mitarbeiter dabei zu sein an ständigen Restrukturierungen, das ist nicht so besonders angenehm. Oder ganz aktuell, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Spiegel-Abonnent ist, falls das jemand ist, empfehle ich die Woche Artikel zu ThyssenKrupp im Spiegel, großer deutscher Industriekonzern, seit Jahren in der Abwärtsspirale strategisch schlechte Entscheidungen getroffen, nicht auf die neuen Technologien, nicht auf die neuen Märkte gesetzt und lange Zeit unvorstellbar ist sogar diese quasi deutsches Vorzeige-Industrieunternehmen von der Pleite bedroht. Und genau, ziemlich schlechte Entwicklung. Da als Mitarbeiter dabei zu sein und bei ständigen Veränderungsprozessen, die noch nicht mehr erfolgreich sind, da eingebunden zu sein, das ist nicht so besonders positiv. Gut, jetzt haben Sie einiges gehört zu diesem inkrementellen, fundamentellen Wandel, proaktiv, reaktiv. Jetzt geht es darum, was mache ich denn jetzt als Management, wenn so ein Wandel ansteht? Wie nehme ich meine Mitarbeitenden denn da mit? Da jetzt in der Pause mal kurz Zeit, wie immer, 3-4 Minuten mal drüber nachzudenken. Wie würden Sie in einer Organisation als Management vorgehen, wenn Sie ein großes, fundamentales Wandelprojekt durchsetzen wollen? Wie würden Sie da kommunizieren? Was würden Sie machen, um das zum Erfolg zu führen? So, was haben Sie diskutiert? Was würden Sie machen, um Wandel in Ihrer Organisation voranzutreiben? Ja? Also ich fasse mal kurz zusammen, was der Kommilitone gesagt hat. Also ein klares Ziel haben, eine klare Vision haben, mit denen sich die Mitarbeitenden irgendwie identifizieren. Das kann sinnvoll sein. Beispiel Tesla, die ein klares Ziel haben. Wir wollen hier der erfolgreiche Elektromobilitätsanbieter werden. Das ist unsere Vision. Das ist erreichbar mit den und den Schritten. Andere Ideen? Genau, Kommunikation ist da das A und O, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Genau, also mit Ängsten. Wenn wir Veränderungen haben, sind ziemlich schnell Ängste im Spiel, gerade wenn da meine eigene Position irgendwie bedroht ist, das mit zu antizipieren und zu argumentieren, warum die Leute das mitmachen sollen, wie sie sich entwickeln können. Ja? Genau, also neue Kompetenzen reinzuholen, auch Diversität zu schaffen. Denken Sie an die Diversitätsvorlesung, da hatten wir drüber gesprochen, das brauchen wir da. Da brauchen wir ganz neue Perspektiven. Und das ist so, was versuchen heute alle Organisationen, sehr gut für die IT-Ingenieure oder Software-Ingenieure. Fast alle Organisationen versuchen heutzutage, diese Mitarbeitergruppe zu rekrutieren und reinzubringen, um diese Kompetenzen in ihren Organisationen aufzubauen. Ja, Sie noch vielleicht? Genau, also wichtig ja genau, die Kundenperspektive auch mit so reinzunehmen, das ist natürlich auch extrem wichtig, weil der Wandel sollte sich quasi nicht nur Veränderungen von internen Prozessen drehen, sondern er sollte sehr stark kundenbezogen gedacht werden. Dann ist er eigentlich erfolgreich, weil dann werde ich auch zwangsläufig nur am Markt erfolgreich sein, wenn ich meinen Wandel so vorantreibe, dass er vom Kunden her gedacht wird. Gut, also einige wichtige Punkte, die ich jetzt auch gleich nochmal aufgreifen werde und so ein bisschen erweitern werde zu dem Thema, wie der Wandel denn so ablaufen kann. Also wenn wir uns dann die Realität angucken in Organisationen, wie Wandel stattfindet, dann ist das häufig so ein Schaubild, was Sie hier sehen. Das heißt, Organisationen gehen lange Zeit durch so einen inkrementellen Wandel durch und dann gibt es häufig so einen fundamentalen Step nach oben. Das heißt, Sie erinnern sich vielleicht an die Vorlesung von Teamprozessen, wo wir über dieses Punctured Equilibrium gesprochen hatten. Das geht so langsam vor sich hin, bis vielleicht, und das ist dann eher der reaktive Wandel von außen hin, der Druck so groß wird, dass man sich fundamental anpassen kann. Das macht man wahrscheinlich bis auf die Stufe hoffentlich, wo es die Organisation nicht total überfordert. Dann versucht man das erstmal wieder zu stabilisieren und dann geht es wieder weiter nach oben. Das ist, wie das häufig so abläuft und das ist jetzt, auch wenn wir von der Organisation her denken, vielleicht auch das gesunde Vorgehen. Weil, wie gesagt, was ich vorhin eben angesprochen habe, dieses organisationale Burnout, dass Organisationen überfordert werden, wenn es ständig nur Change, wenn es ständig nur Veränderungen gibt. Wie Wandel zu orchestrieren ist oder durchzuführen ist, da gibt es einen klassischen Ansatz, sehen Sie hier unten an der Zitation, Kurt Lewin 1947, das ist schon ein relativ etabliertes Modell, aber immer noch aktuell, als Konzeption zu verstehen, wie Wandel stattfindet in Organisationen, aber vielleicht auch in gesamten Gesellschaften. Das heißt, ein Soziologe, der das beschrieben hat und der sagt, es gibt eigentlich drei Phasen, durch die ein Wandel stattfindet. Das heißt, ich muss auftauen, meine Organisation, ich muss was Neues vorantreiben, ich muss Veränderungen anstoßen. Das heißt, ich muss sagen jetzt, hey Daimler, wir wollen uns jetzt neu aufstellen für den Bereich Elektromobilität. Wir müssen unsere ganzen Strukturen dafür ändern und unsere ganzen Produkte anpassen. Dann habe ich vorantreibende Kräfte in meiner Organisation, wahrscheinlich das Top-Management, das das antreibt, hoffentlich vielleicht auch noch ein paar im mittleren Management, die das mit unterstützen. Und ich habe beharrende Kräfte in meiner Organisation. Erfolgreicher Wandel kann nur stattfinden, relativ trivial, wenn ich es schaffe, dass diese vorantreibenden Kräfte mich unterstützen und die Mehrheit einnehmen in der Organisation. Sonst werden die das ins Leere laufen lassen. Dann wird das überhaupt nicht funktionieren. Wenn die zurückhaltenden Kräfte. Das heißt, meine zentrale Aufgabe als Führungskraft, als Organisationsleitung ist, in dieser Change-Phase, wenn ich meine Organisation aufgetaut habe, darauf vorbereitet habe, diese vorantreibenden Kräfte so zu stärken, insbesondere durch Kommunikation, aber auch durch Ressourcenverteilung, durch strategische Anreize, vielleicht auch durch finanzielle Anreize, aber durch Kommunikation, auch durch eine Vision, die hier eben angesprochen wurde, dass das attraktiv ist, hier dabei zu sein und dass die mich hier dabei unterstützen, den Wandel durchzuführen. Und dann muss ich es erstmal schaffen, diesen neuen Zustand auch immer wieder zu stabilisieren. Weil die Gefahr ist, dass Organisationen sowas machen. Da gibt es einen fundamentalen Wandel, da gibt es großes Maß der Veränderung, dann wird das nicht stabilisiert und man fällt eigentlich wieder in das zurück, was vorher war oder sogar noch tiefer zurück. Das heißt, das ist gar nicht so selten, dass es keine stabilisierende Phase gibt, dass ich erstmal gucke, okay, ich habe mich in meiner Organisation jetzt neu ausgerichtet, wir haben neue Strukturen, wir versuchen jetzt in die Richtung zu gehen. Wir versuchen das zum Beispiel jetzt in diesem Bereich Elektromobilität für 2, 3, 4, 5 Produkte von uns, aber noch nicht für alle. Das stabilisieren wir erstmal und dann gehen wir den nächsten Schritt weiter. Was gibt es da auch noch für ein klassisches Beispiel, wie das der Herr Levine hier gemacht hat? Der hat damals zum Beispiel auch die amerikanische Regierung beraten, wie man gesellschaftlichen Wandel vorantreiben kann. Ganz lustige Anekdote noch oder Beispiel, wie der das gemacht hat. Damals bei denen großes Thema, Zweiter Weltkrieg. Da wurden alle guten Proteine, das heißt alles gute Fleisch, wurde an die Front nach Westeuropa geschickt. Das heißt, damals in den USA hatten die einen Mangel an guten Fleisch und guter Ernährung. Das war ein riesiges gesellschaftliches Problem damals, insbesondere Amerikaner damals schon, heute auch schon gewohnt, ziemlich viel Fleisch zu essen. Die Regierung hat gesagt, wir wollen das gute Fleisch quasi an die Front schicken und wir müssen zu Hause durchsetzen, dass auch nicht so gutes Fleisch, nämlich zum Beispiel Innereien, attraktiv sind und gegessen werden, weil das haben wir in der Fleischproduktion ja vielleicht übrig. Was haben die gemacht? Interessanterweise mit der Unterstützung Berater von dem Herrn Levine haben gesagt, wer sind denn unsere potenziell Multiplikatoren und vorantreibenden Kräfte, die uns unterstützen? Das sind die Hausfrauen damals, die gekocht haben. Und da wurde quasi ein Programm entwickelt, wie man sowas etablieren kann, dass Innereien so zubereitet werden können wie echtes Fleisch, dass das auch der Mann, der es auf den Tisch bekommt, dann gar nicht unterscheiden kann. Das heißt, er hat da schön seine Leber dann gekriegt, das sah aus wie ein normales Steak und so weiter. Da gab es Radioprogramme, das wurde in verschiedenen Marketingkampagnen damals propagiert und es hat wirklich dazu geführt, dass nicht nur während des Kriegs, sondern auch darüber hinaus dieser Konsum von Innereien in den USA massiv hochgegangen ist. Also hier so ein Change-Prozess von Einstellungen in der Konsumation von Fleisch, der mit diesem Konzept funktioniert hat. Also, was wir hier sehen, dieser fundamentale Wandel, das ist eine Gefahr, dass man da zurückfällt, sogar hinter dem, was man vorher erreicht hat. Und deshalb kann es manchmal sinnvoll sein, dass man eigentlich dieses schrittweise Vorangehen macht und diese fundamentalen Veränderungsprozesse nur manchmal voranschreibt. Was wir deshalb brauchen, wenn Sie an die Metapher, diese Eisberg-Metapher von ganz Anfang zurückdenken, wir müssen eben nicht nur diese zentrale Ebene hier mobilisieren, das ist schon wichtig, dass man symbolisches Management macht, dass man umstrukturiert, dass man zum Beispiel einen Vorstand, dann ein Ressort schafft für Elektromobilität, dass man zentrale, auch Ressourcenentscheidungen trifft, nur dann wird es auch wahrgenommen und auch ernst genommen, dass ein Wandel stattfindet. Aber das reicht nicht aus, sondern ich muss hier runter mobilisieren. Das heißt, ich muss an die Unternehmenskultur ran, wo wir uns das nächste Mal noch mit beschäftigen werden. Ich muss an die Einstellung, Wertvorstellung im täglichen Handeln der Mitarbeiter an. Dass die Ingenieure bei Daimler jetzt wirklich denken, Elektromobilität, da investieren wir unsere Ressourcen rein, da denken wir rüber, da bilde ich mich selber weiter, da will ich was weiterentwickeln. Und das ist schwierig und das funktioniert nur nicht Kommunikation und das muss man da eben nicht nur einmal kommunizieren, solche Visionen und Ziele, die man hat, sondern das muss man wiederholt kommunizieren, da muss man eine einfache Formel haben, da muss man auch konkret sagen, wie sehen die konkreten Schritte aus, durch die wir denen durch müssen, was sind Meilensteine, was sind Zwischenschritte, die wir hier erreichen wollen, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, diese Aspekte, die wir hier in der Veranstaltung detailliert besprochen haben, nämlich Emotionen vom Mitarbeiter emotional zu führen, negative Emotionen zu antizipieren und positive Emotionen in Verbindung mit dem Wandel zu erzeugen, das ist aus meiner Sicht eine der zentralen Komponenten im Umgang, im Management mit dem Wandel, die berücksichtigt werden müssen, damit nicht das passiert, was häufig passiert, nämlich 70% dieser Prozesse oder mindestens über 50% scheitern und die Organisation ist total durchgerüttelt worden und es hat überhaupt nichts gebracht. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Mitarbeiterperspektive runtergehen, wie ist das bei den Mitarbeitern? Es gibt häufig sowas, wenn so ein Wandel stattfindet, da kommt ein neuer Vorstandsvorsitzender rein, der sagt, hey, wir müssen uns jetzt komplett umstellen, ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel, dann gibt es vielleicht erstmal eine Euphorie. Hey, das hört sich ja super an, endlich sagt mal einer, was Sache ist, wir wollen da mitgehen, das hört sich doch sehr gut an. Die Gefahr ist aber, was glaube ich hier drüben gesagt wurde, So ein Wandel bedeutet auch ziemlich schnell Angst, Herausforderungen, meine eigene Situation. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für die Organisation? Das heißt, wir haben klassisch häufig so einen Verlauf, dass von dieser ersten Euphorie relativ schnell auch negative Emotionen entstehen. Das passiert fast immer, wenn solche Veränderungen stattfinden, insbesondere wenn das herausfordernde Veränderungen sind, die länger ablaufen. Und die Gefahr ist dann, dass diese Kurve steil nach unten geht, dass die Leute frustriert werden, dass sie zynisch werden, dass sie sogar proaktiv gegen diesen Wandel arbeiten und resignieren und denken, das bringt doch eh alles nichts. Jetzt sagt uns schon wieder irgendjemand, dass wir uns hier verändern wollen. Der vorher hat das schon gesagt. Was man deshalb schaffen muss, dass diese Kurve nicht nach unten geht, sondern wieder nach oben geht. Das heißt, dass Vertrauen aufgebaut wird, dass erste Erfolge auch gefeiert werden, dass man die Leute unterstützt, dem Wandel mitzugehen, dass man die ermächtigt, Empowerment nennt man das neudeutsch, diesen Wandel zu machen. Das heißt, wenn sie noch nicht die Kompetenzen haben, ihnen das vielleicht beizubringen, auch die Organisation dazu zu ermächtigen, das zu können, nämlich Kompetenzen vielleicht von außen einzugreifen. Und dann schaffe ich es, längerfristig positive Einstellungen zum Wandel zu gelenken. Aber diese emotionale Komponente des Wandels und die zu managen, ist das Entscheidende. Und das wird von vielen Organisationen, gerade Organisationen, die das eher aus einer technischen Perspektive denken, die das aus einer finanziellen Perspektive denken. Weil solche Wandelprozesse werden häufig von Beratungsunternehmen angeschoben oder auch von Aktionärsvertretern aufgrund von Anteilshabern der Organisation, die sagen, ihr müsst effizienter werden, ihr müsst euch wandeln. Wir gucken vor allen Dingen auf die Zahlen. Was uns einfach interessiert, sind die Zahlen, sind Veränderungen, ist der Output, der gemessen wird. Aber was dazwischen ist, und das ist das, was wir hier in der Vorlesung ständig besprechen, ist diese menschliche Komponente, Mitarbeiterkomponente. Und wenn die vernachlässigt wird, kann es ganz schnell passieren, dass diese negativen Tendenzen entstehen und dass sich einen massiven Widerstand in der Organisation gegen diesen Wandel aufbaut, der den total ins Leere laufen wird. Dann kann die Organisationsleitung von oben noch so viel vorgeben, das wird nicht funktionieren, die Leute werden vielleicht sogar proaktiv gegen diese Veränderungen der Organisation arbeiten und das wird gar nicht stattfinden. Das heißt, wichtig ist es, sich bewusst zu sein, dass es Widerstand gegen Wandel immer geben kann. Dass Wandel, Veränderung immer was ist, was Leute ziemlich stark auch emotional betrifft und dass auf diese Emotionen eingegangen werden soll. Also hier Widerstand ist jegliches Verhalten, welches unter dem Druck, dem Status quo zu verändern, diesen zu erhalten versucht. Oder Widerstand wird vom Management als diejenige Aktivität von Mitarbeitern erlebt, die den Veränderungsprozess stoppen, verzögern oder verändern soll. Das heißt, das ist eigentlich etwas, was natürlich im menschlichen Naturell liegt, den Status quo zu bewahren, insbesondere wenn der für mich aktuell positiv ist, wenn ich in dem gut vorankomme, wenn ich da gut unterwegs bin. Das heißt, während dieses Wandelsprozess, der so klassisch abläuft, muss ich ständig damit rechnen, dass hier Widerstand auftritt in der Organisation. Wie sieht der aus und wie kann ich den dann als Manager wahrnehmen, als Organisationsleiter? Es ist gut, wenn der hier in der Form ist, aktiv und verbal. Das heißt, wenn es Vorwürfe gibt, wenn es Polemiken gibt, wenn es Gegenargumentationen gibt. Wenn das in der Betriebsversammlung zum Beispiel auftritt oder in einem Management-Meeting, dann kann ich darauf reagieren. Dann kann ich in die Diskussion reingehen, dann muss ich eine Kommunikationsstrategie dafür haben, dagegen zu argumentieren, aber ich bin zumindest in der aktuellen Debatte drin. Es kann aber auch sein, dass der aktiv ist und nonverbal ist. Das heißt, dass es Intrigen gibt, dass es Gerüchte, dass es Klickenbildungen gibt, dass es Unruhe gibt, dass es Streit gibt, dass hinter meinem Rücken gegen mich gearbeitet wird. Auch das ist nicht so ungewöhnlich. Durch das Verhalten von Organisationsmitgliedern, die wir häufig schon gesprochen hatten, das heißt, dieses politische Verhalten zur Bewahrung meines eigenen Status quo, regt mich vielleicht ziemlich stark dazu an, hier zu arbeiten. Und zum Beispiel daran zu arbeiten, dass der Manager, der dafür verantwortlich ist, diesen Wandel vorantreiben, der vielleicht für die Organisation als Ganzes gut ist, der meinen Status quo bedroht, dass der vielleicht scheitert, dass der abgesägt wird, dass ich eine Koalition dagegen aufbaue. Es kann auch sein, und dann wird es noch schwieriger, das wahrzunehmen für die Organisationsleitung, auch dagegen zu arbeiten, dass das passiv ist. Das heißt, die Leute argumentieren nicht dagegen, die sagen einfach gar nichts mehr, die ziehen das ins Lächerliche, die sind zynisch gegen diese Unternehmensziele, kommunizieren noch darüber oder im schlimmsten Fall, das ist nonverbal und passiv, das heißt Müdigkeit, Fernbleiben, innere Emigration oder auch die Krankheitszahlen gehen hoch. Auch das können dann Indikatoren sein, dass eine Organisation von solchen Wandelanstrengungen überfordert ist und die einzelnen Mitarbeiter. Das heißt, gerade bei solchen Wandelprozessen muss man sich eigentlich dessen bewusst sein, dass eine Organisation gut darauf vorbereitet ist. Gute Organisationen machen das, die kontinuierlichen Wandel vorantreiben, Stichwort Agilität. Also sie sagen, jedes Team muss sich kontinuierlich weiterentwickeln, muss sich verändern. Jeder soll mitdenken, ständig Wandel vorantreiben und Sachen in Frage stellen. Die machen das, ein Beispiel, Firma, die das ganz bekannt wurde, ist die Swisscom der Schweiz, also die Schweizer Telekom, die hat sowas eingeführt wie eine Pulsmessung für die Führungskräfte. Das heißt, die Führungskräfte haben eine App-basiertes Umfragetool, mit dem sie kontinuierlich erheben können, wie denn so die Stimmung in ihrem Team ist. Wenn quasi ein Wandel jetzt ansteht, da steht eine große Veränderung, ein neues Projekt, kann man ganz kurz und einfach abfragen, wie gut ist denn das Team jetzt gerade darauf vorbereitet? Ist das Team jetzt denn gerade fit genug? Oder stecken die noch in dem anderen Wandel fest, haben das noch gar nicht gut bewältigt, fühlen sich gerade überfordert? Und das kontinuierlich abfragen. Und das ist aus meiner Sicht was sehr, sehr Essentielles, wo viele Organisationen noch sehr viel stärker hin müssen, kontinuierlich zu erheben, ob ihre Mitarbeitenden und damit auch die ganze Organisation als Ganzes gut darauf vorbereitet ist, mit solchen Wandelanstrengungen umzugehen. Und diese kontinuierliche Überforderung, Beschleunigungsfalle, organisationales Ausbrennen zu vermeiden. Warum gibt es jetzt diesen Widerstand gegen diesen Wandel? Das gibt es aus verschiedenen Gründen. Da gibt es einmal die individuelle Perspektive, die wir auch schon besprochen hatten. Es gibt die generellen Gewohnheiten, Sicherheitsbedürfnis. Hatten wir bei den individuellen Biasen drüber besprochen, dass Individuen eher risikoavers sind. Das heißt, für mich selber Risiko einzugehen, das machen Individuen eher ungerne. Angst vor dem Unbekannten und Neuen, sich wieder auf was ganz Neues einzulassen, insbesondere wenn man lange in dem Bewährten unterwegs war, das ist schwierig. Genauso gibt es das für die ganzen Organisationen. Das heißt, es gibt diese strukturelle Trägheit, es gibt generelle Bedrohung von Expertise von der Organisation. Also wie gesagt, Verbrennungsmotor, warum sollen wir das jetzt aufgeben? Da sind wir doch so gut drin, da haben wir die beste Expertise, sind wir Weltmarktführer. Da sind wir die absolut Besten drin, warum sollen wir das aufgeben? Und auch Machtbeziehungen, ganze Austauschbeziehungen, wie eine Organisation auch informell funktioniert, das wird alles in Frage gestellt, es wird neu durchgemischt, da kommen vielleicht Leute neu von außen rein, wie das eben genannt wurde, die neue Expertisen haben. Alles das führt dazu, dass auch so eine Organisation als Ganzes gegen solchen Wandel arbeiten kann. Das heißt, wie mache ich das am besten? Was ist so die zentrale Praxisempfehlung für Unternehmenslenker, wenn die so einen Wandel vorantreiben wollen? Da gibt es von den Herrn Kotter, Harvard-Professor, zentrale Schritte, 8 Stück, durch die man Wandel gestalten kann. Und da sehen Sie schon, da sind ziemlich viele Komponenten mit drin aus diesem Konzept der transformationalen Führung, die ich Ihnen vorgestellt habe und auch aus diesem Ansatz von dem Herrn Levin. Also ich muss erstmal dafür sorgen, dass ein Bewusstsein für die Dringlichkeit des Wandels da ist. Das heißt, warum ist das notwendig, dass wir uns hier wandeln, dass wir uns verändern? Wo wollen wir hin? Warum müssen wir das machen? Weil das positiv ist, aber wir vielleicht auch als ganze Organisation da bedroht sind. Ich muss dann dafür sorgen, dass ich die richtigen Personen in der Organisation habe, die mich unterstützen. Zumindest mein anderes Managementteams, aber auch gerade in großen Organisationen. Hatten wir letztes Mal darüber gesprochen, Volkswagen, 255.000 Mitarbeiter. Da brauche ich viele Multiplikatoren, die mich da unterstützen. Die mittleren Manager müssen mich unterstützen, aber auch die einfachen Führungskräfte müssen verstehen, was unsere Vision jetzt ist im Bereich Elektromobilität und müssen das mittragen. Das heißt, da muss ich dran arbeiten, mittelfristig und langfristig, dass ich eine Koalition von Unterstützern habe. Ich muss eine Vision aufbauen und dann, das ist das ganz Entscheidende, ich muss diese Vision bekannt machen. Das heißt, es reicht nicht einmal, die kommunizieren, eine Mail rauszuschießen und das war's dann. Ich muss die wiederholt kommunizieren, ich muss die einfach kommunizieren, ich muss die in konkreten Schritten kommunizieren, dass die der ganzen Organisation bei den Führungskräften und bei den Mitarbeitern ankommt. Ich muss andere ermächtigen, gemäß der Vision zu halten. Es reicht nicht, wenn ich danach handle, ich muss auch sagen, was muss der einzelne Mitarbeiter machen. Wir müssen jetzt in Richtung dieser Elektromobilität denken im Automobilbereich. Ich muss gucken, selbst wenn das ein langfristiges Ziel ist, dass wir uns fünf oder zehn Jahren jetzt transformieren, dass es auch kurzfristige Erfolge gibt, dass die Leute ein positives Feedback kriegen, dass sie eine positive emotionale Feedbackschleife reingucken. Ich muss gucken, dass ich das kontinuierlich weiter verbessere und schließlich, ich muss das verankern. Denn nur wenn ich das mittelfristig auch verankere, kann ich meine Organisation stabil halten und meine Organisation voranbringen. Also, haben Sie jetzt einiges gelernt zu diesen Wandelprozessen? Haben hoffentlich gesehen, dass das was praktisch Hochrelevantes ist, andererseits auch eine große Herausforderung. solchen fundamentalen Wandel wirklich proaktiv voranzutreiben, sodass ich meine Organisation trotzdem stabil und auch gesund halte, haben da einige Ansätze kennengelernt. Nächstes Mal machen wir weiter mit dem Thema organisationale Kultur. Wir sind jetzt heute einen Moment vorher fertig.